Funkantenne. Heimatklänge.
Habt ihr das Album zurückgehalten oder ist es pünktlich gekommen? So wie es eigentlich geplant war.
Naja, wir hatten natürlich den Großteil des Albums schon im Oktober 2021 geschrieben. Mhm. Und eigentlich hatten wir geplant, im Januar, glaube ich, 2022 ins Studio zu gehen. Oder nee, was machen wir? Nee, 2020, sorry. Mhm. 2020 am Ende, im Oktober hatten wir es geschrieben. Januar, Februar war geplant, ins Studio zu gehen. Wir hatten das auch schon gebucht. Nur kam dann der zweite Lockdown. Und dann dachten wir so, was vielleicht nicht so eine gute Idee, jetzt ein Album rauszubringen, und dann kann man nicht auf Tour gehen. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja, dann warten wir halt noch ein bisschen und feilen noch mal ein bisschen an den Songs und so Feintuning eigentlich nur. Und ja, dann hatten wir das Album irgendwie so 9 Monate da rumliegen, was dem Album aber auch irgendwie nicht geschadet hat, weil da konnte ich noch mal so ein bisschen ins Detail gehen und so ein paar Sachen ausbessern. Der Titelsong ist mir noch eingefallen, also beziehungsweise Titel für den Titelsong. Den Song gab es vorher schon in verschiedenen Versionen. Und so, insofern ist es so gewesen, dass wir diese Zeit sehr gut genutzt haben, die uns die Pandemie auch so an Freizeit beschert hat. Wir konnten ja nicht touren. Wir haben dann in 2021 so ein paar Konzerte gemacht, wo es dann ging. Wir haben Kinokonzerte und davor Autos und so, da haben wir echt darauf verzichtet. Und wir haben wirklich kaum, also die meisten Konzerte, die wir gespielt haben, waren dann in Ländern, wo die Regeln nicht so waren. Also zum Beispiel in UK ging es ja schon sehr früh beim Festival. Und da haben wir dann gespielt. Und ja, jetzt geht es ja hoffentlich dieses Jahr weiter.
Ich denke mal schon. Aber es ist lustig, weil natürlich redest du jetzt mit vielen Musikern und du siehst so die Arbeitsweisen. Und es gibt Bands, die haben in dieser Zeit, in dieser Pandemiezeit, eine Unmenge an Songs geschrieben und schon die nächsten 8 Alben in der Hinterhand. und dann stellt sich natürlich die Frage, wie viele Songs denn bei euch denn jetzt noch so rumliegen, wenn das Album schon praktisch letztes Jahr fertig war?
Also guck mal, du musst dir vorstellen, ich schreibe ja ständig Musik und ich schreibe ständig auch Songs. Mhm. Und de facto hatte ich 20 Songs fertig fürs Album. Also das hört sich jetzt immer viel an, das hört sich auch immer so an, als hätte man jetzt schon das nächste Album fertig geschrieben, aber so funktioniert Songwriting eigentlich nicht. Mhm. Es gab ja auch einen Grund, warum wir die zehn besten Songs auch für das Album ausgesucht haben. Die anderen 10 Songs sind auch stark, aber nicht so stark. Und wir wollen ja jetzt nicht, dass das nächste Album nur so halb stark wird. Und deswegen wissen wir noch nicht genau, was mit diesen alten Songs passiert. Es kann sein, dass wir die noch verwerten. Kann aber auch sein, dass wir jetzt das wirklich als so vielleicht dann auseinander. Also man nimmt das dann immer so ein bisschen auseinander. Wenn dann irgendwie 1, 2 gute Riffs in irgendeinem Lied waren, dann nehme ich das immer für ein anderes Lied oder so. Das funktioniert alles gut. Dementsprechend kann ich jetzt nicht sagen, dass diese Pandemiezeit mir jetzt so einen produktiven Schub gegeben hat. Weil ich brauche natürlich den Austausch mit dem Publikum, weißt du, das braucht man als Musiker. Du musst also ich persönlich brauche das. Ich muss immer so ein bisschen Feedback haben. Weißt du? Und Feedback bedeutet für mich nicht gleich irgendwelche Kommentare auf den sozialen Medien. Weißt du? Das ist für mich kein richtiges Feedback. Feedback ist für mich so, wenn ich ein Konzert spiele und ich merke, okay, der Song funktioniert, die Leute mögen den Song. Wie kann man jetzt damit weitermachen und welche von den Alben, weißt du, das ist so. Wie funktionieren die Songs in der Live-Situation, ist viel wichtiger als irgendwelche Kommentare. Und deshalb habe ich einfach, also ich habe ja auch nicht die Inspiration gehabt, weißt du, die Inspiration bekommst du natürlich auch als Musiker, dadurch, dass du mit den Fans redest oder die Fans triffst oder durch die Welt reist. Das ist ja immer ein sehr subtil inspirierender Prozess, der dann da abläuft und der fehlte völlig. Mhm. Also das war dann einfach so, wir saßen zu Hause und haben irgendwie nichts gemacht. Also bis auf die Probesessions. Und ja, ich habe immer wieder mal ein Studio besucht, um da ein paar Ideen aufzunehmen. Dennoch muss ich sagen, jetzt 8 Alben wie die Kollegen, das habe ich leider nicht hinbekommen.
War auch leicht übertrieben, logischerweise. Aber das Schöne an dem Album ist natürlich, es ist auch ohne Schmeichelei ein Hammer-Ding geworden. Also das ist wirklich, ihr werdet die Qual der Wahl haben, da Songs live zu spielen, weil ihr müsst eigentlich alle spielen.
Ja, ich habe das auch schon. Also ich, es ist natürlich immer so ein bisschen, wenn das neue Album dann da ist, freut man sich immer darüber. Und ist ja auch sehr, dann sofort auch wieder mit der Frage konfrontiert, okay, welche Klassiker-Songs schmeißt du aus der Setliste und welche der neuen Songs spielst du dann de facto live? Ne? Ja. Das ist dann immer so ein bisschen so ein, man muss das immer so ein bisschen abwägen. Und ja, das wird schwer, weil wir wollen natürlich, auch gerade bei Festivals oder so, wollen wir natürlich auch so ein bisschen wie nenne ich es denn jetzt, die bekannten Lieder oder die noch viel länger bekannten Lieder spielen. Und es gibt bestimmte Songs, die dürfen einfach in der Setlist nicht fehlen. Dennoch ist es so, dass wir das Album total abfeiern und auch wollen, dass die Leute das live hören.
Ihr habt dieses Fallen an dem Album, das Fallen an den 10 oder 11 Songs, also 10 Songs plus Intro letztendlich, um wie viel hat denn dieses Fallen das Album noch besser gemacht?
Das kann man so nicht direkt definieren. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt genau wüsste. Also ich müsste dann nochmal die alten Demos anhören und schauen, welche Parts sich jetzt auch am Ende irgendwie erübrigt hatten, welche Passagen wir rausgeschmissen haben, was wir verändert haben. Das sind eher wirklich so Details, die es am Ende dann auch ausmachen.
Weißt ja,
du?
Ja.
Von vielen der Songs so viele verschiedene Versionen, dass wir am Ende dann irgendwie da noch im Studio mit unserem Produzenten Arthur Riss zusammen die letzten Dinge dann beschlossen haben. Dann haben wir gesagt, okay, wir haben im Probestudio dann so verschiedene tolle Endparts gemacht und die haben wir dann oft verworfen, weil eigentlich die ursprüngliche Idee schon viel besser war. Also das alte Demo war dann eigentlich das, was wir dann am Ende so, woran wir uns orientiert haben für den Song.
Was war denn der schwierigste Song für dich auf dem Album zu schreiben?
Der Titelsong, definitiv. Oh. Also der Titelsong, der hatte so, da gab es, ohne zu übertreiben, wahrscheinlich 12 bis 15 verschiedene Versionen.
Kannst allein ein Album aufnehmen davon?
Ja, ja, das ist so, du musst dir vorstellen, ich hatte den Song, glaube ich, schon, ich weiß nicht, das war der erste Song, den ich auch geschrieben habe, Anfang 2018. Und ich wollte dann, da fehlte noch irgendwas. Irgendwas fehlte mir. Ich wusste nicht genau was, ich konnte es nicht definieren. Hab den Chorus dann wieder verändert, hab dann den Verspart verändert und hab dann das alles reduziert. Und irgendwann fiel mir dieser Titel Hate Über Alles auch ein. Und dann kam das langsam so. Das war eigentlich in der letzten Session, kurz vor dem Konzert beim Bloodstock. Da hatten wir durch die Pandemie bedingt auch es hieß dann, wir müssen für 10 Tage in Quarantäne, um dieses Konzert spielen zu können.
Ja.
Das haben wir dann auch alles gebucht. Wir haben dann so ein kleines Haus gebucht, wo wir alle dann so zusammengekommen sind. Wir haben ein Probestudio gebucht und die Regelungen in England waren sehr locker. Und plötzlich kamen wir auch an. Und dann hieß es plötzlich, wir müssen doch nicht in Quarantäne. Also, und dann, ja, okay. Wir hatten jetzt aber schon alles gebucht, dann also waren wir dann da und haben dann wirklich ganz lange noch an den Songs gefeilt. So. Wir hatten dann 10 Tage Probe, also wir wirklich jeden Tag von 12 bis 6 ins Studio gegangen, also ins Probestudio gegangen sind und dann noch ein bisschen an den Songs rumgemacht haben. Da ist dann noch, glaube ich, Dying Planet so ein paar Parts von entstanden und auch der Titelsong wurde nochmal richtig komprimiert. Und die Version kam dann auch aufs Album.
Hate Über Alles. Hat den Cello Biafra schon angerufen?
Genau. ich weiß nicht, ob der meine Nummer hat, aber wenn der dann anruft, dann werde ich mich natürlich bei ihm bedanken. Du spielst natürlich auf das Tribut an, also auf die Huldigung des Albums beziehungsweise des Songs California Über Alles. Das hast du gut erkannt. Dennoch ist es jetzt nicht, ich glaube, California Über Alles war eher so ein antifaschistischer Song und dieser Song ist eher also es geht da um Kommunikation im tiefen Kern. Es ist jetzt aber schwer für mich zu definieren, warum. Also ich finde einfach, dass es gerade so in der heutigen Zeit sehr schwierig geworden ist, wenn man zwei Menschen mit unterschiedlichen Meinungen im virtuellen Raum hat, dass die sich konstruktiv quasi in einen Diskurs begeben. Und dass dann quasi die Meinungen auch beleuchtet werden. Und warum hast du diese Meinung? Warum hast du jene? Das ist dann eher so, man schreit sich an. Man schreit, man beleidigt sich. Im schlimmsten Fall gibt es sogar noch eine Morddrohung. Und ich finde, das ist so ein neue Art der Kommunikation, die mir überhaupt nicht gefällt. Und darum geht es bei dem Song Hate It, Hate Over Alles.
Ihr habt jetzt im Grunde zum ersten Mal so richtig, ich glaube, Frederik mit dabei bei einer Albumproduktion gehabt. War das anders? War das ungewohnt oder war das einfach, okay, hau in die Klampe, Junge, geht schon.
Ja, du musst dir vorstellen, Frederik ist natürlich jemand, den kennen wir schon sehr, sehr lange. Also ich habe ihn kennengelernt, ich glaube, 2004 oder 2003 bei einem Ad-Guy-Konzert. Geil. Mit dem ich mich auch immer gut verstanden habe. Wir sind permanent in Kontakt geblieben und dann kam es zu diesem Line-Up-Wechsel und ich wollte nicht jetzt irgendwie, wie andere Bands das immer machen, dann so 1000 verschiedene Bassisten auschecken und dann noch hier so eine Auditions machen und so. Das ist nicht so unser Ding. Und ich wusste, dass Fred neue Herausforderungen suchte und das wurde mir zugetragen und ich habe ihn einfach angerufen, habe ihn gefragt, ob er mitmachen will. Und so einfach war das dann. Wie es im Studio war, sehr entspannt. Also Frederik ist natürlich sehr professionell. Es ist ein sehr, der hat natürlich mit Dragon Force und seinen alten Bands natürlich auf einem sehr technisch, musikalisch hohen Niveau gespielt. Er ist auch selbst ein sehr fantastischer Gitarrist. Und es ergänzt sich einfach sehr gut. Wir haben jetzt zwei wirklich Virtuosen in der Band. Also ich würde sagen, Sammy und er sind so mit die besten Gitarristen, mit denen ich je zusammengearbeitet habe, obwohl Fred den Bass spielt. Weißt du, was ich meine? Er hilft mir total. Also er hilft mir total, so meine Riffs noch auszuarbeiten. Er hilft mir total, Harmonien zu finden, die das alles noch dann so ein bisschen, ja, wir sagen immer evilisieren, also dass es noch ein bisschen eviliger wird, also das eviliger. Das ist noch ein bisschen böser. Weißt du, so ein bisschen böser und so ein bisschen, wir arbeiten dann so mit Harmonien, die ganz dunkel sind und um die Brutalität in die Songs zu bringen und diese Düsternis. Und das, wir achten dann immer sehr darauf. Meine Ideen sind immer sehr sporadisch zum Teil und manchmal auch etwas zu fröhlich und das da kann Fred dann immer so ein bisschen interagieren und dann finden wir Harmonien, die das Ganze dann sehr ein bisschen inspiriert wurden wir auch durch die Gitarristen von Merciful Fate und solche alte Oldschool-Sachen, wo es dann am Ende wirklich so düster klingt.
Ja, nach all den fröhlichen Alben kann man auch mal ein düsteres
Ja, genau. Aber du weißt, was ich meine. Das ist so, ja. Wir gehen da sehr ins Detail. Also mit bei der Komposition und beim Arrangieren der Songs gehen wir ultra ins Detail. So, ne? Ja. Und das klingt am Ende sehr locker gespielt und es klingt auch vielleicht für viele dann so, als wären das so fluffige Songs, aber bis man die so hat, das dauert wirklich. Da muss man, und deswegen war das gut, dass wir die Zeit noch extra hatten. Also jetzt nicht, dass ich irgendwas Gutes an dieser Pandemie fand, aber der Zeitfaktor war natürlich ein schöner, weil es gab nicht so richtige Deadlines. Fluch und Segen, weil wenn du nicht richtige Deadlines hast, dann kann es auch manchmal passieren, dass du einfach gar nichts machst. So. Was aber auch mal gut war, weil wir waren ja sehr viel auf Tour.
Ja.
Dummerweise haben wir 2019 komplett freigenommen. Wollten eigentlich im März 2020 wieder anfangen zu touren und dann kam die Pandemie.
Ja, das stimmt. Natürlich gehen dir in Zeiten wie diesen Ideen für Songtexte nie aus. Trotzdem hast du auch so ein bisschen nicht private Themen, aber dann doch auch irgendwo so auch persönliche Themen auf dem Album. Aber was ich tatsächlich erstaunlich finde und auch bewundernswert, ist, dass eigentlich du hergehen müsstest und sagen müsstest, Alter, ich habe es euch schon vor 35 Jahren gesagt. Jetzt muss ich es wieder machen. Wie lange noch? Wie lange muss ich es euch noch reinkleben?
Das ist ein guter Punkt. Ja, schau mal. Es ist ja so, wir übertreiben in unseren Texten ja auch. Wir haben da schon immer, das ist so Lyrics sind immer wie so eine Art, ja, so eine poetische Überspitzung der Realität, der realen Verhältnisse. Und so empfinde ich das eigentlich auch. Wir haben natürlich vor 1988 schon einen Toxic Trace Song geschrieben, der jetzt eigentlich auch auf diesem Album gut sich gemacht hätte. Das ist quasi die Fortsetzung davon, ist ja auch Dying Planet. Aber ich will gar nicht recht haben. Ich würde mir wünschen, wenn das alles nur dystopische Fantasien wären, die ich mir da ausdenke. Und das wäre schöner, weil dann hätte ich vielleicht noch mehr Spaß. Ich will ja jetzt nicht mit jedem Song, den ich schreibe, dann irgendwie einen prophetischen, so eine Vorhersehung machen. Und das passiert dann alles wirklich. Die Realität, ich will das nicht. Ich will nicht, dass es Kriege gibt. Ich möchte nicht, dass es wirklich dazu kommt, dass die Naturkatastrophen noch weiter zunehmen, die globale Erwärmung so weit fortschreitet, dass wir wirkliche Probleme bekommen. Und die haben wir ja eigentlich auch schon. Ja. Ich möchte, dass die Menschheit eine Lösung findet. Und da ist es in den Texten jetzt auch nicht immer so. Wir wollen natürlich auch in den Texten so eine Art Hoffnung auch transportieren. Jetzt nicht im Sinne von, alles wird schon gut, sondern eher, die Verhältnisse sind echt mies, aber lass uns doch mal versuchen, irgendwie eine Lösung zu finden, zusammen. Und weil die Welt ist ja eigentlich in einer guten Ausgangssituation theoretisch. Wenn du dir vorstellst, was wir alles für technische Möglichkeiten haben, die Welt ist ultra vernetzt. Wir haben eigentlich, jeder von uns trägt ein Supergehirn in der Tasche. Also jedes Smartphone ist ja quasi auch ein intelligenter Roboter, der dir alle möglichen Fragen beantworten kann sofort. Ja. Und was wir aber daraus machen, ist so ein bisschen fragwürdig.
Ja, das stimmt wohl. Ich kann es leider auch nicht ändern.
Niemand kann es ändern. Wir können einfach, also das ist ja auch so, weißt du, wir möchten, also ich bin weit davon entfernt, in irgendeiner Art und Weise die Leute jetzt auch noch bei meinen Konzerten mit all diesen Problemen so konfrontieren. Ich möchte natürlich auch, dass Leute zum Creator-Konzert kommen und Spaß haben. So, ne? Und deswegen überspitzen wir die Songs auch. Und man kann die Songs so oder so lesen und kann es jetzt wirklich ins Detail gehen und sagen, ach, guck mal hier, alles ist ganz schlimm. Aber man kann auch sagen, ey, das ist einfach nur ein geiler Song für eine Live-Situation. So, das kann man so oder so hören oder lesen, wie man sagt.
Ihr habt ein paar Gäste, den Max von Drangsal oder der Drangsal ist, mehr oder weniger. Ich hätte den nicht gekannt, wenn ich nicht wüsste, dass die Jüngeren bei uns auch den dann mal spielen. Ab und zu, ich bin aus der Generation raus. Woher kennst denn du den?
Den Max habe ich eigentlich kennengelernt über einen gemeinsamen Freund. Und das ist der Dagobert, das ist ein Sänger ursprünglich aus der Schweiz, der in Berlin zu der Zeit gewohnt hat, als ich Max kennenlernte, der jetzt wieder zurück in die Schweiz gegangen ist. Allerdings war es so, Max kam dann irgendwann zu Dagobert, wir hatten da so ein Essen und wir haben uns einfach von vornherein gut verstanden. Zu dem Zeitpunkt hatte Max noch keine Alben raus und er hat alle Demos gemacht für sein erstes Album. Und wir waren immer in Kontakt. So, ne? Wir haben uns ein bisschen angefreundet und als er dann mitbekam, dass wir im Studio sind, dann haben wir kurz hin und her gechattet und dann meinte er, so kann ich mal vorbeikommen, dann habe ich auch Spaß gesagt und musst du aber auch was singen. Und dann meinte er sofort. Und und so ist das eigentlich entstanden, eher eine spontane Aktion. Ich hatte so zwei Parts, die ich noch irgendwie nicht besetzt habe. Das war einmal der Mittelpart von Conquer and Destroy, da wollte ich so eine etwas höhere Stimme haben, so eine höhere, mehr schon fast so eine Power-Metal-Stimme oder so. Mhm. Und dann gab es den Anfang, also das Intro des Albums, Sergio Corbucci's Dead. Und da habe ich mir so eine, wie bei Ennio Morricone, so einen hohen Frauengesang vorgestellt. Also wirklich so ganz hoch. Ich wusste aber, dass der Max das auch singen kann.
Ja.
Dann habe ich ihn gleich gefragt, ob er das dann für mich macht. Und das hat er dann auch. Und ich finde es sehr schön geworden.
Ja, sehr gut. Ich bin natürlich bei dem Intro gleich bei dem ewigen Metallica-Konzert-Intro, The Good, The Bad and The Ugly, was im Grunde...
Ja, ich weiß, dass sie das machen. Allerdings haben wir einen eigenen Song geschrieben. Die nehmen es ja von den Mikrofonen. Ja, also das ist natürlich, ich weiß nicht, das ist so, wenn du so, es hat ein bisschen Tradition bei den letzten, glaube ich, 2 oder 3 Alben, dass wir so ein Intro haben für die Alben. Das hatten wir eigentlich auch schon auf Special Kill. Ja. Aber jetzt bei den letzten drei Alben haben wir es wieder gemacht. Und ich finde, Sergio Corbucci's Dead ist wirklich ein schönes Tribut an Sergio als auch an Ennio Morricone. Ne? Das ja. sind ja großartige Künstler gewesen.
Als du Midnight Sun gemacht hast, hattest du da auch schon eine andere Stimme im Kopf, also beziehungsweise eine Frauenstimme, die du dann letztendlich besetzt hast?
Das hat sich so ein bisschen ergeben. Also es war so, dass Sophia und ich hatten uns kennengelernt in, wann war denn das? Sommer 21, glaube ich, oder so Frühling 21, Anfang des Jahres. Mhm. Und haben uns eigentlich übers Internet kennengelernt, also über Instagram, weil sie mitbekamen, dass ich ein großer Fan ihrer Musik bin. Dann haben wir beschlossen, wir müssen was zusammen machen. Wir müssen irgendwie uns gegenseitig featuren auf dem nächsten Album. Wir sind dann ins Studio gegangen, haben erstmal einen Song für sie aufgenommen, der dann aber bis jetzt noch keine Verwendung für ihr Album gefunden hat. Mhm. Das ist auch nur so ein kurzes Thema, so, ich glaube 2 Minuten geht das. Und dann habe ich sie nochmal gefragt, als wir dann ins Studio gegangen sind und als ich die Termine hatte, und dann hab ich ein paar Songs geschickt. Unter anderem eben Midnight Sun, habe ihr den Text erklärt, habe ihr erklärt, worum es da ging und dass ich mir vorstellen könnte, dass wir diese, du kennst den Song Midsommar, den Film Midsommar, kennst du den, von Ari Aster? Das ist ein Film, da geht es um Kult und da ist die Hauptprotagonistin eine Frau, also das ist so eine sehr starke Rolle, das ist auch eine sehr starke Frau, die da vorkommt in diesem Film und ich habe mir überlegt, wie es denn wäre, wenn wir diese die dann auch mit der schönen Stimme von Sophia besetzen so und habe ihr dann das Demo geschickt und sie ins Studio eingeladen und dann ist das so entstanden. Wir haben dann so ein bisschen rumarrangiert noch und haben die richtige Tonlage gefunden und dann war das irgendwann perfekt und ich finde, das ist gut gelungen. Ich finde es manchmal so schwierig. Man will ja nicht so, keine Ahnung, so ein, ich wollte nicht dieses Beauty and the Beast-Ding haben, weißt du, ja. Wo dann so eine Opern kommt, wie damals Celtic Frost das begonnen haben und wie das ganz, ganz, ganz viele hinterher noch weitergeführt haben. Das war nicht so, dass ich im Kopf hatte. Ich hatte eher so eine, ja, wie so eine Art, ja, ein bisschen so spooky im Stil von Jefferson Airplane Song White Rabbit. So
White Rabbit, ja.
Haben wir alle im Kopf. So, ne? Ja. Und dementsprechend daran haben wir uns so ein bisschen orientiert.
Ihr habt dann praktisch aber den Film gleich nochmal als Video nachgedreht, komprimiert.
Ja, irgendwie. Ne? Also wir waren da sehr inspiriert und ich habe Tom Schlagkamp, das ist der Regisseur gewesen, dem habe ich von diesem Film erzählt und habe ihm gesagt, kannst du dir da vorstellen, dass wir dann noch so eine neue Story uns ausdenken, was so ein bisschen darauf basiert, auf diesen alten Kulten und auch auf diesen Film Midsommar. Und er kam dann mit dieser Idee, dass so eine Frau aufwacht plötzlich und wirklich wie in so einer Art Trance ist und dann merkt, irgendjemand bringt hier die ganze Zeit Leute um und dann am Ende merkt sie, dass sie es selber ist. So das ist schön, das ist ein schönes Video. Das hat auch ultra Spaß gemacht, das zu drehen.
Das glaube ich. Das dreht irgendwo in Norwegen oder Skandinavien?
Nee, das war, wir sind nach Südafrika geflogen, weil da haben wir jetzt dann gleich 2 Videos abgedreht, das von Songs of Strong und dieses.
Ja. Strong ist nachvollziehbar, dass es Südafrika ist, aber das andere
ja, hat die echt nicht. Ja, das sieht dann ganz anders aus. Das ist so ein Dorf. Das war so ein Dorf. Ich weiß nicht, wofür das genutzt wird. Ich glaube, das ist wie so eine Art Ferienort, okay. Wo man dann so einbuchen kann. Und das hatte der Tom sich dann irgendwie angeschaut und meinte, das ist die perfekte Lokalität. Und das Wetter ist auch ein bisschen anders bei den beiden Aufnahmen. Also Strongest of Strong ist ja wirklich war ein sehr sonniger Tag und bei Midnight Sun war es gar nicht so sonnig. Das war eher so ein bisschen diesig und dadurch kommen dann so 2 verschiedene Atmosphären auch zum Tragen.
Schon ganz geil. Es ist jedes Mal wieder das Gleiche, wenn ich ein neues Creator-Album zu hören kriege. Ich sitze da, ich bin kein Musiker, ich kann nichts, ich kann nicht Gitarre spielen, gar nichts. Aber ich höre mir das an und denke mir, Alter, wie kann man so Rhythmusgitarre spielen und dann noch dazu singen? Ich würde mir alle Finger brechen und die Zunge gleich mit verknoten. Wie kriegt man das in der Technik hin? Ich meine, du machst das seit Jahrzehnten und ich bin jedes Mal wieder tatsächlich baff, wie sowas geht, weil da ich knie da vor jedem, der Rhythmusgitarre spielt, vor allen Dingen in so einer extremer Form wie du und dann aber auch noch dazu singen muss.
Ich gebe mir Mühe. Also ich bin weit davon entfernt, perfekt zu sein, was das betrifft. Okay. Ich finde, bei so einer Live-Show ist es, da gehen viele Sachen auch durch, so, ne? Allerdings denke ich mir die Riffs aus und ich denke mir die Riffs dann so aus, dass ich quasi das so aufteile. Deswegen ist das im Arrangement immer total extrem wichtig, dass die Gesangsriffs etwas einfacher gehalten werden als die Main-Riffs, also, ne? Da kann ich mich so ein bisschen aufzogen. Das hat sich über die Jahre so ein bisschen so eingespielt, wie das am besten funktioniert. Und mittlerweile sind wir da schon auch an so einem Punkt, wo es, also beziehungsweise ich muss dann den Song auch dann schreiben. Und dann, das geht nicht anders, weil ich schreibe dann immer für meine Stimme, für meinen Gesang und für meine Fähigkeiten auch. Und ich tue mich echt schwer, wenn ich so Riffs von anderen spielen muss und darauf dann singen muss. Das ist nicht so einfach. Dadurch entsteht vielleicht dann auch ein eigener Stil. So. Also ich glaube nicht, dass es eine Band gibt, die so ähnlich klingt wie Creator, so heutzutage. Nee. Und das ist vielleicht auch dem geschuldet, dass das so wirklich so ein bisschen so ein Manko ist, dass du immer bei den Gesangspart so etwas einfachere Riffs machen musst.
Interessant. Jetzt wäre es eigentlich so, dass wenn man spießig genug wäre, würde ich jetzt sagen, eigentlich müssten jetzt die 40-jährigen Jubiläumsfestspiele beginnen bei Creator, auch wenn ihr damals noch einen anderen Namen hattet, aber 82 ging das Ganze eigentlich los. Plant ihr denn generell irgendwas zu Jubiläen oder sagt ihr euch?
Also 82 war ja der Punkt, 82 war der Tag, an dem Ventor sein Schlagzeug bekam. Das war so vom Kommunionsgeld hat er sein Schlagzeug gekauft. Und wenn man so will, war das die Ursuppe von Creator. Also ich bin aber immer so ein bisschen, ich tue mich damit ein bisschen schwer, weil das war noch nicht Creator. Das waren ganz andere Leute zum Teil. Bildete sich dann raus, dass der Kern der Band dann das Trio war, was Endless Pain aufgenommen hat, Ventor und ich. Und so sehe ich das. Also ist 85 eigentlich so der Startpunkt der Band. Jubiläen, ich tue mich immer ein bisschen schwer. Ich weiß, dass das zum Beispiel Bands wie Iron Maiden ganz gerne machen, weil die dann machen sie eine Legacy of the Beast Tour oder machen sie irgendwas. Oder Motorhead hatten alle 5 Jahre ein neues Lied.
Ja, vollkommen. Ja,
Motorhead, 30 Jahre Motorhead. das ist alles ganz schön, aber ich bin nicht so der Typ dafür. Ich weiß nicht, ich finde immer so, vielleicht kann ich mir vorstellen, irgendwann mal eine Tour zu spielen, wo man nur so Songs bis zu einem bestimmten Punkt, nur bis Koma auf Soul spielt oder so, damit wir das auch mal gemacht haben. Aber momentan bin ich einfach in diesem Mindset, dass ich einfach noch genug Ideen habe, auch für die heutige Zeit und neue Songs schreiben will. Also es ist für mich künstlerisch nicht so die Herausforderung, wenn du verstehst, was ich meine.
Nein, das ist richtig. Da geht's. Ich glaube, dass da teilweise halt auch ganz gut ums Geld geht, weil so eine Tour bei Maiden natürlich zieht ohne Ende. Gut, Maiden ist immer voll eigentlich, aber du trinkst halt noch eine halbe mehr und hast noch mehr Spaß, wenn du jeden Song wirklich mitkommst.
Ja, genau. Das ist, und das ist auch toll. Ich finde das auch toll. Ich finde ja auch solche Sachen auch super. Ich finde, zu Creator passt das nicht so gut. Und deshalb spielen wir einfach so immer so ein Best-of-Programm meist. Ja. Wir werden uns natürlich bei der nächsten Tour auch ein bisschen auf das neue Album konzentrieren.
Klar. Ja, ist ja klar. Ich habe eine Sache, die ist mir aufgefallen. Ich habe hier zwar ein neueres Voivod-T-Shirt an, aber ich glaube, und du müsstest mich korrigieren, wenn der wirklich falsch liegt, aber ich habe das 87er Tour-Shirt von Creator und Voivod, das gemeinsame, das ist bei mir mittlerweile in Zellophan verpackt, zu Hause im Schrank logischerweise. Aber das ist das erste und eins der wenigen Male gewesen, dass ich gesehen habe, dass eine Band zusammen mit einer anderen Band ein Tour-Shirt gemacht hat. Hast du das vorher schon mal irgendwo gesehen, bevor ihr das mit Voivod gemacht habt?
Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das waren noch andere Zeiten. Ich glaube, früher war das noch so ein bisschen so, da hat man das noch ein bisschen mehr gefeiert, weil man gar nicht genau wusste, wie viele Touren man eigentlich auf der Welt noch spielt. Also, ne, weil so, das war ja alles so der Anfang und die wirklich so der Beginn dieser Szene eigentlich. Und da war es noch alles so ein bisschen freier und da gab es noch nicht so viele, da gab es einfach keine Regeln. Und wir haben das einfach gemacht. Ja, und wir fanden das toll, wir fanden Voivod toll und wir waren so unglaublich froh darüber, dass Voivod mit uns spielen, weil wir unglaubliche Fans der Band waren und deshalb einfach das alles unglaublich gefeiert haben und unter anderem eben mit diesem Shirt. Ne?
Ich habe es nur noch einmal gesehen, gab ein, zwei Jahre später haben Sodom dasselbe mit Whiplash gemacht, als sie da auf dann habe ich es nie wieder gesehen.
Wahrscheinlich ist es dann auch irgendwann so ein bisschen, ging es dann auch irgendwann ein bisschen nicht mehr so, ne? Also es ist ja immer so ein bisschen, keine Ahnung. Also dann zu der Zeit ging es noch und das war auch schön.
Ja, stimmt. Habe ich irgendwas vergessen zu fragen, was extremst wichtig ist? Tour ist klar, sehen wir uns überall irgendwo. Wir featuren das sowieso, wenn ihr kommt und so weiter. Ich glaube, die Tour mit Lamb of God steht noch, oder?
Die steht noch, ja. Die Tickets funktionieren auch noch, wenn man sich die schon gekauft hat, weil viele der Shows waren schon relativ gut verkauft, also viel ausverkauft zum Teil. Und dementsprechend, es gibt noch Tickets, aber es wird, wir haben jetzt auch noch Zeit bis Dezember, November, Dezember. Da gibt es auf jeden Fall noch Tickets, aber das wird eine tolle Tour. Ich freue mich da schon total drauf. Weil du musst dir vorstellen, wir haben ja das ganze Konzept, haben wir schon so lange stehen. Ja. Wir sind so lange, irgendwie freuen wir uns auf diese Tour mit Lamb of God zusammen. Wir haben damals schon, kurz vor der Pandemie, haben wir schon Interviews gegeben in London, um die Tour noch mal ein bisschen zu kicken. Wir haben sogar, das erzähle ich dir jetzt exklusiv, auch einen Song zusammen geschrieben. Der kommt dann aber kurz vor der Tour raus.
Ah, okay. Gut, ich bin gespannt.
Das ist einfach so, ich glaube, das ist ein schönes, das passt gut zusammen. Also ich finde so, Lamb of God haben auch die haben so einen ähnlichen Anspruch auch in ihren Texten, dass sie so ein bisschen ein paar Sachen ansprechen, die andere Metal-Bands nicht so ansprechen. Deswegen passt das sehr schön.
Super. Dann sind wir mal gespannt auf alle Feuerwerke auf der Bühne, die stattfinden werden.
Oh ja, da kann sich auch auf jeden Fall warm anziehen, beziehungsweise, ja, das geht warm.
Sehen wir uns vorher auf irgendwelchen Sommerfestivals dieses Jahr?
Ich bin leider nur mal einzigen, da kannst du gerne hinkommen, und zwar ist das hier in Deutschland jetzt, spielen wir beim Ruhrpott Rodeo. Das ist eher ein Punk-Festival, aber die haben uns eingeladen und wir freuen uns da extrem drauf. Das ist hier bei uns in der Ecke in Bottrop. Und da spielen Social Distortion und all die großen Punk-Bands. Und wir haben da wirklich die große Ehre, als einzige Metal-Band zu spielen. Das ist fantastisch, finde ich.
Spielt ihr vor oder nach Social Distortion?
Wir spielen Headliner am Samstag. Social Distortion sind Headliner am Freitag, glaube ich.
Okay. Social D. Die kommen nach München auf. Das ist ganz geil. Sehr schön. Ja, du, dann viel Spaß. Toi, toi, toi. Wo glaubst du denn, Achtung, das ist die lustigste Frage des Tages, aber mittlerweile total gerechtfertigt, wo chartet denn Hate über alles?
Das ein Tipp. Also mir sind die Charts ehrlich gesagt nicht so wichtig, außer wir kriegen die Position, dieses wahrscheinlich auch. Weißt du, entweder ganz oder gar nicht. Das ist meine Antwort. Alles andere wäre eine Enttäuschung. Aber hey, das entscheiden am Ende des Tages die Fans, weißt du? Und ich hoffe natürlich, dass wir, dass den Fans auch das Album gefällt und dass die dass die natürlich alle in der ersten Woche, dass wie das bei Metal-Fans immer so ist, ne? Die da kaufen sich das in der ersten Woche und dann haben wir gute Karten, glaube ich, um das da hinzubekommen, wo ich das hinhaben will.
Auf Platz 66. Sehr geil, ich bin gespannt. Alles klar. Wille, es war wie immer ein Vergnügen und eine Ehre und ich hoffe, wir reden bald wieder.
Ja, ich auch. Hau rein, ne?
Ciao. Bis dann.
Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von den Bands von daheim hören wollt, abonniert einfach unseren Podcast. Rockantenne Heimatklänge. Damit seid ihr immer bestens informiert über die Bands aus eurer Nachbarschaft. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinung. Schreibt uns immer gerne eine Bewertung. Das komplette Rockantenne Podcast-Universum findet ihr auf einen Klick auf rockantenne.de/podcasts. Wir sagen Danke und bis zum nächsten Mal bei Rockantenne Heimatklänge.